Die centrale Offenbarung, in dem Jesus unter allen Bäumen einen Baum auswählt, den Feigenbaum, um den Jüngern die letzte Antwort zu geben auf ihre Frage: Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters, erstens, und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Also das eine war ihnen offenbar schon vom Herrn mitgeteilt, kundgemacht worden, dass er erst wann wiederkommen werde? Am Ende dieses Zeitalters. Er hat ihnen allerdings nicht sagen dürfen, dass das nur 2 Tage gehen werde, nicht? 2 Gottestage, 2000 Jahre. So schlagen wir zuerst auf Matthäus 21, Vers 19. Vers 18. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn, und als er einen Feigenbaum, warum habe ich betont einen Feigenbaum, weil das im griechischen Text vorhanden ist, das sagt uns, es handelt sich jetzt nicht um Feigenbaum überhaupt, sondern es handelt sich um einen ganz einzigen Feigenbaum. Und was darunter zu verstehen ist und was da an Gottes Offenbarung drin liegt, dürfen wir in dieser Morgenstunde kennenlernen. Und als er einen Feigenbaum an dem Wege sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, spricht er den Feigenbaum an, eigenartig: Nimmermehr komme Frucht von dir, und jetzt übersetzt in Ewigkeit. Direkt irreführend maximal. Das haben wir ja gestern gelernt, immer wieder. Die gegenwärtige Ewigkeit und die vergangene Ewigkeit hätten wir dann schreiben müssen, nicht? Und die zukünftige Ewigkeit, nicht? Der Abschluss der Ewigkeit und der Anfang der Ewigkeit und die Zeiten vor der Ewigkeit, nicht? Eigenartig, nicht? Ich muss direkt sagen, da hat Gott dem Feind genehmigt, solche, in den Übersetzungen, solche Irrtümer hineinzusäen, ja, oder solchen Sauerteig da mittendrin, ja, was die Übersetzungen betrifft, ja, hinein zu manövrieren, zu verbergen, nicht? Wie heißt es im Griechischen wieder? Nimmermehr komme Frucht von dir für diesen Äon. So. Für dieses Zeitalter. So. Klar. Liebe Geschwister, nur schnell, was die Tatsache der Versöhnung des Alls betrifft, ne, liegt die Tragik der Verkennung göttlicher Gedanken, der Liebe und der Barmherzigkeit und wie die Dinge nun alle im Herzen Gottes vorhanden sind, haben in dieser Frage, die für uns keine Frage ist, sondern eine Tatsache: Gott war in Christo und versöhnte das All mit sich selbst. So. Und was nun die gegenteiligen Meinungen betrifft, beruhen die auf diesen falschen Übersetzungen. Und ich staune, wie Theologen und Prediger, die na, vielleicht eben etwas Griechisch können und Hebräisch, aber sich da gar nichts sagen lassen. Bei so festgefahren nichts sagen lassen. Da liegt der Hauptgrund des Irrtums. dass man kämpft, Sturm läuft gegen das Herz Gottes. Das ist die Sache nämlich. So. Und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir für dieses Zeitalter. Und alsbald sofort verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie schnell ist der Feigenbaum verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge, nämlich Zion ist gemeint, sagen werdet, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, dann würde es geschehen. Aha. Zion, Zentrale Israels, nicht? Wurde das aufgehoben und ins Meer der Nation geworfen. Zweimal haben wir hier die feine, hoffnungsgeladene Aussage, wenn ihr Glauben hättet, wenn ihr Vertrauen hättet, dann würdet ihr von ganzem Herzen einig gehen damit, dass jetzt dieser Feigenbaum verdorrt. Wir werden sehen, was der bedeutet. Und dieser Feigenbaum und Zion, Israel, aufgehoben, emporgehoben und ins Meer der Nationen geworfen. Von Gott eine Sache des Vertrauens, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. So. Wir haben gehört, alle Gerichte Gottes sind geheiligt durch die Liebe Gottes, alle Gerichte Gottes werden getragen durch die Liebe Gottes und die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Die Liebe hört nie auf und die Gerichte Gottes, wenn sie ihr Ziel zum Guten erreicht haben, sind vorübergegangen. Sind Wege, die dem Ziel der Herrlichkeit zugewiesen sind. Matthäus 21 war das, von 19 bis 21. Alsbald verdorrt. Was heißt das praktisch? Das Holz wird starr und die Blätter fallen ab. So. Steht ein nackter Feigenbaum. Kein Feigenbaum mehr, so verdorrtes Holz. Steht jetzt da. Markus 11. Markus 11, Vers 13, 12. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nimmermehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit mehr. Für diese, während diesem Zeitalter. Bitte, wenn irgendein Gotteskind das zum ersten Mal liest, ja bitte, dann heißt er das, also Israel ist ein für allemal, ne? Erledigt, nicht? Hat absolut nie und nimmer mehr Hoffnung, dass es irgendwie von Gott begnadet werden kann. Es ist ganz gut, dass wir an solchen Stellen uns orientieren können, ja, so, wie die Wahrheit Gottes bestellt ist, aussieht. Denn es war nicht die Zeit der Feigen, ja, hat der Herr Jesus denn gar nicht gewusst. Kennt er den Feigenbaum und die Natur des Feigenbaums nicht? Kann er Feigen erwarten, wenn es nicht die Zeit der Feigen ist? Doch, doch. Kennt er den Feigenbaum? Von der letzten Wurzelfaser bis zum letzten Blättchen oben. Ganz genau. Wenn ein Feigenbaum gesund ist und er ist im vollen Blätterschmuck, im Frühjahr vorhanden, dann hat er Frühfeigen. dann hat er Frühfeigen. Und die Zeit der Feigen und Feigenernte ist erst 2 Monate später ungefähr. Ich sage das gerade. Ja, nehmen wir, schlagen gerade die entsprechende Stelle auf. Micha 7, Vers 1 bis 2. Ein kleiner Prophet in der Mitte, der 12. Micha 7, Vers 1 und 2. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Nämlich keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Wer spricht das? Gott. Keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Das Verständnis wird jetzt dann wachsen und aufleuchten, je mehr wir uns in die Schriftzusammenhänge vertiefen dürfen. Frühfeige, die Seele Gottes begehrt, sich nach ihr sehnt. Jetzt schlagen wir auf Lukas 13. Lukas 13, die Verse 6 und 7, oder von da ab lesen wir. Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, wieder nur einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Jetzt wissen wir, wer der jemand ist, nicht? Unser Herr. Sucht Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner. Was hat denn ein Weingärtner mit einem Feigenbaum zu tun? Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich. Wie lange hat denn Jesus gewirkt? 3,5 Jahre. 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, sagt er zum Weingärtner. Wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber, der Weingärtner, antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Früchte bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig umhauen. Da scheint der Weingärtner barmherziger zu sein als der Herr. Ist auf keinen Fall möglich. Wir kommen auf alle Einzelheiten. Warum Weingärtner? Ja, nehmen wir gerade Sprüche 27, 18 dazu, dann verstehen wir, warum ich gesagt hatte, ist etwa der Weingärtner barmherziger mit dem Feigenbaum als der Herr. Sprüche 27, Vers 18. Wir beachten wieder, dass wir unsere Orientierung und Antworten nur im Worte Gottes suchen und finden. Kurz und bündig: Wer des Feigenbaums wartet, wird seine Frucht essen. Und wer über seinen Herrn wacht, wird geehrt werden.
Warum hat der Feigenbaum also keine Frucht? Hat der Weingärtner? Was? Ganz klar. Zu wenig Sorgfalt angewandt, denn wir lesen von Botanikern, ein Feigenbaum im Blätterschmuck, der keine frühfreie Feigen hat, bringt überhaupt keine Feigen mehr, das ganze Jahr. Erstens. Und zweitens, braucht ein Feigenbaum, wenn er edle Feigen bringen soll, gewünschte, Frühfeigen, nicht? Nach der die Seele Gottes sogar begehrt und dann die ganze Feigenernte tadellos sein soll, braucht ein Feigenbaum die sorgsamste Pflege. Also wenn der Weingärtner hier spricht, lass ihn noch dieses Jahr. Wie fährt er weiter? Dass ich um ihn grabe und Dünger lege. Nach meiner Sicht hat den Weingärtner das Gewissen geschlagen. Ich habe doch zu wenig Sorgfalt an ihn gewandt. Jetzt stelle ich eine heikle Frage. Dieser jemand ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, nicht? Also der Eigentümer des Weinbergs und des Feigenbaums. Der da gekommen ist die 3 Jahre. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dann darf jetzt in unserer Auslegung der Weingärtner nicht ein gewöhnlicher Mensch sein. Ich habe gesagt, die Gleichungen im Worte Gottes sind mathematische Gleichungen. Man muss alles die Waage halten. Wenn ich auf einer Seite 7-mal mehr Gewicht auflege, dann muss ich auf der anderen Seite auch in irgendeiner Weise 7-mal mehr Gewicht auflegen, damit das Gleichgewicht da ist. Wenn ich also den einen Menschen hier zum Sohn Gottes erhebe, ne, zu Jesus Christus, dann darf ich den anderen Menschen nicht einen gewöhnlichen Menschen sein lassen. Dann muss das auch ein Geistwesen sein. Nur vorläufig angedeutet. Wir kommen darauf zurück. Dann schlagen wir auf Jesaja 5, Vers 7. Denn der Weinberg Jehovas der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzen seines Ergötzens. An was möchte sich der Herr ergötzen? An Frühfeigen. Und er wartete auf Recht und siehe da Blutvergießen, auf Gerechtigkeit und siehe da Wehegeschrei. Es hatte jemand, was haben wir gelesen? Inmitten seines Weinberges einen einzigen Feigenbaum gepflanzt. Jetzt wissen wir, was haben wir zu verstehen unter dem Weinberg Gottes. Das ganze Haus Israel, ne? Haben wir jetzt eben gelesen. Inmitten des Weinberges von ganz Israel hat der Eigentümer nun einen Feigenbaum gepflanzt. So ein einzelner Feigenbaum inmitten eines Weinberges überragt den Weinberg, beherrscht den Weinberg, besonders dann, wenn der Feigenbaum noch auf einem Berggipfel gepflanzt ist. Worin besteht denn jetzt das herrschende Geschlecht inmitten der Söhne Israels? Wie heißt das? Das auf einem Berge ist. Hauptstadt Israels hat, innehat Jerusalem. Das ist Juda. Also, der Feigenbaum, der eine, um den es hier geht, ist gar nicht ganz Israel, sondern meint genau gesehen nur den Stamm Juda. Juda ist ja einer der 12 Stämme Israels. Von Gott aber bestimmt auf dem Berge Zion, Juda, Jerusalem, zu herrschen über alle Stämme Israels, über den ganzen Weinberg. Was ist nun mit dem Weinberg geschehen? Warum haben wir hier nun nur noch den Feigenbaum vor uns? Weil wir lesen, dass Gott diesen Weinberg, ja, im gleichen Kapitel 5, nun den Bewohner von Jerusalem, Vers 3, und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberge, was war denn noch an meinem Weinberge zu tun, das ich nicht an ihm getan hätte? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte Herlinge und so weiter? Was soll ich meinem Weinberg nun tun? Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet werde, seine Mauern niederreißen, dass er zertreten werde, und ich werde ihn zugrunde richten, und er soll nicht beschnitten und behackt werden, und Dornen und Disteln sollen aufschießen. So, und kein Regen. Ah, was heißt das? Genau das. Die 10 Stämme Israels hat Gott schon etwa 130 Jahre in die assyrische Gefangenschaft wegführen lassen, bevor er Juda und Benjamin nach Babel wegführen ließ und die Gefangenschaft führte. Der Weinberg Jehovas der Herrscher, also ganz Israel, der wurde, ein anderer biblischer Ausdruck, den ließ Gott von Ebern zerzausen und zertreten und zugrunde richten. So. Aber was blieb jetzt noch? Ne? Jetzt blieb noch der Feigenbaum. Also nur Juda in Jerusalem. Passt auf, was ich jetzt sage. Da schrien die Israeliten, kreuzige ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Schrien die Israeliten wiederum, kreuzige ihn. Aha. Warum immer nur die Juden? Ja, weil die große Zahl der Stämme Israels gar nicht mehr da war. Nur noch die Juden und der kleine Stamm Benjamin, der geografisch an Juda angeklemmt war. So. Und natürlich, wer noch unter den Stämmen? Levi, die ja im Tempel in Jerusalem ihren Dienst hatten. Das waren die 3 Stämme. Und 10 Stämme weggeführt. Ich darf jetzt da nicht bei der Stämmelehre stehen bleiben, aber es ist klar, in den Tagen Jesu war nur noch der Feigenbaum da. Juda und Benjamin. Und Levi, diese Dreiergruppe, wurde schlechthin im Neuen Testament, sogar im Neuen Testament, einfach Juda genannt. Ja. So dass Paulus eines Tages schreibt er, wir Juden, und zählt sich dazu, vollständig richtig, weil diese Dreiergruppe bezeichnet wurde, nur noch die Juden. Ob es nun Leviten seien oder Benjamiten oder wirklich Juden, war eine weitere, genauere Frage. Er sagt ja ganz genau, aus dem Stamme Benjamin. Ne? Aber Benjamin ließ Gott noch mit Juda im Lande zurück und ließ Benjamin nicht mit den anderen 10 Stämmen in die assyrische Gefangenschaft wegführen. So verstehen wir jetzt dieses Wort Jesu. Er kam während 3 Jahren und sah von Weitem einen Feigenbaum, ging auf ihn zu und suchte Frucht, also Frühfeigen. Fand keine. Und dann dieses Gericht. Jetzt hau ihn ab, der Herr. Lass ihn noch dieses Jahr. Ich will um ihn graben und Dünger legen. Also er merkt, ich habe zu wenig Sorgfalt an ihn gewandt. Bleiben wir doch gerade hier stehen und fragen uns, wer könnte jetzt, nicht der Pfleger des Feigenbaums, sondern hier wird der Weingärtner dieses Weinberges des Herrn, angeredet und muss ein Geistesfürst sein. Wer könnte das sein? Nur. Nur Michael. Nur Michael. Schlagen wir in Daniel 10 ein oder zwei Worte auf. Daniel 10 in Vers 13. Gabriel, unterwegs vom Throne Gottes zu Daniel, wird aufgehalten vom Engelfürsten von Persien. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen, und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug davon den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und eine zweite Stelle von Michael. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buche der Wahrheit verzeichnet ist, und es ist kein einziger, der mir wieder jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. So. Oder der für die Söhne deines Volkes steht, noch an einer anderen Stelle. Ja. Vielleicht gerade noch den ersten Vers von 11. Oder, wo haben wir das? 12, Entschuldigung. Daniel 12, erster Vers. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes dasteht. Also verantwortlicher Chef unter den Engelfürsten mit seinen Heeren, verantwortlicher Chef im Auftrage Gottes in Bezug auf das Volk Israel. Also er ist der Weingärtner, den Gott bestellt hat, zu wachen, zu besorgen, aufs Beste zu betreuen, seinen Weinberg samt den Feigenbaum. Es war nur noch der Feigenbaum übrig. Wie ist dann übrigens gekommen? Hat der Herr Geduld gehabt auf die Bitte des Weingärtners? Jawohl. Es kam ja dann noch Pfingsten. Und das war der Abschluss, die Steinigung des Stephanus. Ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Ihr habt den Messias verworfen, getötet, gekreuzigt, verflucht. Der Herr hat euch Gnade gegeben, jetzt nochmal Buße zu tun und ihn jetzt aufzunehmen. Viele haben ihn aufgenommen, aber die Führer haben ihn wieder verworfen und den Vertreter gesteinigt. Und der Vollzug des Umhauens wurde im Jahre 70 dann vollzogen. Joel 1, Vers 7, kleiner Prophet wieder. Zweiter kleiner Prophet. 1, Vers 7. Da ist eine Nation, die Rede, ihre Zähne sind Löwenzähne, ja, den Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Zweigenbaum zerknickt. Und dann noch im gleichen Kapitel, Vers 12. Der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum verwelkt. Granate und Palme und so weiter, alles verdorrt, ist die Freude von den Menschenkindern. Umgürtet euch und wehklagt ihr Priester und so weiter. Dann haben wir Joel 2, 22 bis 23. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Auen der Steppe, denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Also, wir sehen, die Wiederherstellung ist hier schon verheißen. Frohlocket und freut euch in Jehova, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maße und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Übrigens, was wir im Lied am Anfang singen durften, was Israel alles an gutem, herrlichem erleben werde, darf ich jetzt schon voraus aussprechen, dass der gegenwärtige Staat Israel noch vor der großen Drangsal, die über diesen Staat kommen wird, eine Herrlichkeit erleben wird, zur Zierde aller Nationen werden wird, das ganze Land bis an den Euphrat aussehen wird wie Eden, der Garten Gottes, bevor der Antichrist einbrechen kann. Und das Herrliche, was Gott ihnen, wer weiß wie bald, schenken wird, zerstören wird. Aussagen, die ich lange Zeit alles nur ins tausendjährige Reich meinte verlegen zu müssen, erweisen sich als Verheißungen, die noch während diesem Zeitalter, noch vor den letzten 7 Jahren oder bis in die Mitte der letzten 7 Jahre, ein herrliches Israel finden werden, wie wir es uns kaum vorstellen können. Dann schlagen wir noch die feine Bemerkung auf in Hosea 9, Vers 10. Hosea 9, Vers 10. Erster kleiner Prophet. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. In seinem ersten Triebe ersah ich eure Väter. Also das war einmal so schön. Gab es so eine wunderschöne Zeit. Und immer sehen wir, ist immer die Rede vom Weinstock oder vom Weinberg, ganz Israel, und dann immer noch vom Feigenbaum, da immer die Frühfrucht. Frühfrüchte sind Erstlinge in Christo aus Israel. Matthäus 24, jetzt wird es hochinteressant, aktuell. Matthäus 24, das ist ja die lange, gewaltige Antwort Jesu auf die zwei- oder dreifache Frage der Jünger, nämlich Vers 3. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, erstens, wann wird dieses sein? Zeitfrage. Zweitens, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Prächtige Frage. Kurz und bündig. Ich bin dankbar dafür. Aus unseren Herzen gesprochen. Durch den Heiligen Geist. Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Sehe zu, dass euch niemand verführe. Also zuerst mal so. Wichtiger als zu wissen, nicht? Welches ist das Zeichen am Ende dieser Zeit? Also seht mal zu, passt auf euch selbst. Viele Christusse werden kommen und sagen, ich bin der Christus. Werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn dies alles, was? Krieg, Kriegsgerüchte, Gerüchte, dies alles muss geschehen. Ein eigenartiges Muss. Hat er recht behalten, die 2000 Jahre lang? Dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende dieser Zeitalter. Das heißt, solange Kriege geführt werden auf dem ganzen Erdenrund, mal da im Osten und dann im Mittleren Osten, dann im Westen und dann im Norden und dann im Süden, man wird selber betroffen von einem Krieg im eigenen Land und dann hört man wieder da und hin und her. Ne? Dann wissen wir, dann konnten die Gläubigen wissen, es ist noch nicht das Ende des Zeitalters herbeigekommen. Jetzt kommt die Begründung, warum ist diese Art des Kriegsgeschehens noch nicht die Zeit des Endes sein kann, denn, fährt er weiter, also die Begründung, denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. So, guckt mal hierher. Es wird sich Nation wieder Nation erheben, Königreich wieder Königreich. Was ist das? Als neutraler Schweizer erlebte ich als Bub, 1. August 1914, regnete es Kriegserklärungen direkt. Das Volk gegen das, die Nation gegen das, das Königreich gegen das. Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg, das ist das. Das griechische Wort, erheben, militärisch eins auf den Nacken des anderen springen, hier. Das ist Weltkrieg, hier. Denn, ist die Begründung, es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Und es werden Hungersnöte und Zeichen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Und jetzt alles dieses aber, aha, jetzt kommt die erste Aussage zu unserer gegenwärtigen Orientierung. Dies alles aber, also Weltkriege und entsprechende Nöte von Hunger und Zeichen und so weiter, das alles ist der Geburtswehenanfang. Darf man einen Ersten Weltkrieg mit einem ersten Geburtswehenanfall unter den Nationen vergleichen? Ja, das macht sich recht, macht der Herr Jesus. In der Regel kommt dann eine Wehenpause. Stimmt's? Und ein zweiter Wehenanfall ist in der Regel stärker, schlimmer als der erste. Stimmt's auch? Zweiter Weltkrieg. Wir leben jetzt in einer Wehenpause. Aber was ist schon geschehen, nachdem der zweite Wehenanfall, der zweite Weltkrieg abgeklungen war? Wenn ich von Geburtswehen höre, dann weiß ich gleichzeitig noch was. Ne? Es ist was unterwegs. Ne? Aber Wehen müssen nun sein. Dann Wehenpause. Und schon nach einem zweiten Wehenanfall wurde ein Knabe geboren. Ein Knabe entbunden. Wo lesen wir das? Aufschlagen, Jesaja 66, wenn ich nicht irre. Jawohl. Jesaja 66. Vers 7. Ehe sie wehen hatte, hat sie geboren. Wer ist das wieder? Tochter Zion. Ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Hat jemand von uns so etwas gehört? Hat die ganze Welt so etwas gehört? Und so etwas gesehen am Fernsehkasten, wenn es nötig ist? Und gehört. Haben die Engel das gesehen? Der ganze Kosmos hat gehört und gesehen. Was denn? Dass sie, die Tochter Zion, von einem Knaben entbunden worden ist. Und dieser Knabe stillt ein ganzes Land dar, ein ganzes Volk. Eine ganze Nation. Ja, warum ist jetzt Israel, das in der Mitternachtsstunde vom 14. auf den 15. Mai 1948 aufgerufen und, wie wir lesen, geboren worden ist als Knabe? Warum ist jetzt Israel als Knabe geschaut hier? Antwort: Gott gegenüber und dem Herrn Jesus gegenüber ist Israel immer weiblich untergeordnet. Das ist klar. Ich bin dein Mann, habe einen Ehebund mit dir geschlossen, du bist mein Weib, Tochter Zion, Tochter Jerusalem, Jungfrau Jerusalem und so weiter. Aber, jetzt kommt das große Aber, was das heißt, ein Knabe, Den Nationen allen, den 70 gegenüber, ist Israel mein erstgeborener Sohn. Was bedeutet die Erstgeburt? Auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Verstehen jetzt wir den antisemitischen Geist unter allen Nationen? Ne? Das fällt mir gerade noch, dass die Juden in allen Dingen den Vorrang haben werden, gegenüber allen Nationen. Ne? Und dieser jetzt gewordene Staat Israel wird noch erleben, vor der großen Drangsal, dass alle Nationen froh sind, dass sie zu der Zeit noch leben können, wo sie von Israel beherrscht werden. Und zwar zum Segen, ganz sicher. Ein Knabe, bitte. Dann gibt es auch noch einen männlichen Sohn in der Bibel. Ja, das bestätigt genau das. Ne? Doppelt genäht. Nicht? Warum? Ja, weil dieser erstgeborene Sohn von Gott so genannt, den Nationen gegenüber, erstgeborener Sohn ist. Gott gegenüber aber ein weiblicher Sohn ist. Ne? Ja, eine Tochter, eine Jungfrau, dann das Weib. Wurde sie von einem Knaben entbunden? Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Bitte schön, wir. Kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Denn Zion und erst jetzt kommen über Zion Wehen. Wehen bekommen nun zugleich ihre Kinder geboren. Das läuft heute. Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht gebären lassen, spricht Jehova, oder sollte ich, der gebären lässt, verschließen, spricht dein Gott? Nein, Vers 10, freut euch mit Jerusalem und frohlocket über sie, alle, die ihr sie liebet. Seid hoch erfreut mit ihr, alle, die ihr über ihr trauert. Bitte. Ich finde das Worte, die heute eine Bedeutung haben. Das sind die hochaktuellsten Pressenachrichten Gottes. So. Und da können wir nicht genug hineinschauen und lernen, was unser Gott und der Gott Israels heute wirkt vor aller Welt auf. Wir sind an Matthäus 24. Zurück. Matthäus 24. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Antisemitismus. Und dann werden viele geärgert werden, werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit sieht es heute so aus. Ne? Fassen die Dinge zusammen. Ja. Wird die Liebe der vielen erkalten? Und jetzt, wer aber ausharrt bis ans Ende, Achtung, wo ist jetzt Jesus im Geiste, in seiner Antwort? Ne? Jetzt ist er schon am Ende dieses Zeitalters. Und zwar dürfen wir lernen aus Daniel 12, da stellt ein Engel die Frage, wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren oder furchtbaren Dinge? Das Ende. Antwort. Der die Antwort gibt, schwört mit beiden Händen, bei dem, der da lebt in Ewigkeit, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wir wissen, das sind ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das sind Etappen, in denen...
Bitte Kassette wenden.
Das Ende. Antwort, der die Antwort gibt, schwört mit beiden Händen, bei dem, der da lebt in Ewigkeit, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wir wissen, das sind Ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das sind Etappen, in denen die Gerichte dann durchgeführt werden. Und dann wissen wir noch, das sind die zweiten dreieinhalb Jahre der letzten sieben Jahre dieses Zeitalters, der sogenannten 70. Jahrwoche. Von der werden wir noch hören. Dreieinhalb Jahre. Diese letzten sieben Jahre zerfallen in zweimal dreieinhalb und in den ersten dreieinhalb Jahren steht in Jerusalem ein Tempel an der Stelle der Oma-Moschee und in dem Tempel befinden sich Mose und Elia als Zeugen dafür, dass Jesus Christus ihr Messias sei. Und dann haben wir 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels, die auf den Namen Jesu versiegelt werden und ein Weib mit der Sonne begleitet aus Israel und die ist so geburtsfähig, dass sie schon wieder einer dritten Heilskörperschaft aus Israel das Leben geben kann, dem männlichen Sohn. Dann wissen wir, dass der Satan im Antichristen natürlich gegen dieses Gotteswerk und da schließt Gott mit diesen 144.000 und den Hunderttausenden von Christusgläubigen Israeliten im Lande, der Tempel ist da, Mose, schließt er durch Mose und Elia einen heiligen Bund. Als Angelt für die Zustände vom tausendjährigen Reich vor der großen Drangsal. Also was hat der gegenwärtige Staat Israel noch zu erwarten? Lässt Gott einfach da so hin schlitteln, wie es kommt? Ne? Was die mit dem Staat Israel machen wollen? Im Gegenteil. Ich sage hier nur das eine. So wie ich, spricht der Herr, damals darüber gewacht habe, zu zerstören, Jerusalem auszurotten, zugrunde zu richten und niemand konnte mich hindern. Stimmt's? So wache ich heute darüber, aufzubauen und zu pflanzen und so weiter. Und wer wird mich hindern? Niemand. Und alle, die antreten, um den Gott Israels zu hindern, kommen um. Wie war es mit Hitler? Stimmt's? Mit dem englischen Weltreich? Zweimal den Auftrag, 1917 nach dem ersten Wehenanfall, zogen die Engländer in Jerusalem ein, haben das von der Alleinherrschaft der Mohammedaner entrissen, hatten das Mandat über Jerusalem, bekamen aus dem Schoße des Völkerbundes in Genf zu treuen Händen einen Staat Israel zu gründen, haben versagt. Zweiter Weltkrieg, zweiter Wehenanfall, jetzt aus dem Schoße der UNO in New York, nicht nur am Genfersäelein. So arbeitet Gott immer gewaltiger, wenn er etwas wiederholt, umfassender. Und die Engländer haben diese Treuhänderschaft missbraucht und jämmerlich abgewunken, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Genau in der Nacht 14. auf 15. Mai 1948. Engländer signalisieren vom Mittelmeer, ihr habt mit dem nichts mehr zu tun. In dem Augenblick ist der Knabe geboren. So. Kann Gott reden? Was ist mit dem englischen Commonwealth und Weltreich geworden? Ein Trümmerhaufen, eine Belastung aller anderen Nationen. So, bitte. Ich wiederhole, wer heute gegen Israel antritt, kommt um. Können wir uns darauf verlassen. Israel selbst wird durch die Angriffe, die noch versucht werden, Israel zu zerstören, in gewaltige Drangsale und Zustände geführt werden, die verzweifelt aussehen, aber die jeweilige göttliche Rettung, der göttliche Einsatz wird umso wunderbarer sein, vor aller Welt Augen. Jetzt wer ausharrt bis ans Ende, da ist Jesus jetzt schon an dem Ende, wo Mose und Elia da sind, das Ende ist sind ja die letzten 3,5 Jahre. Ne? Und wer da ausharrt bis dahin, der wird als männlicher Sohn entweder entrückt oder als Weib Körperschaft in Sicherheit gebracht. Ne? Mose und Elia selbst werden ja getötet. Da, nicht? So. Da beginnt das Ende selbst die letzten 3,5 Jahre. Die festgesetzte bestimmte Zeit des Endes, das sind die sieben Jahre. Und die Zeit des Endes hat begonnen mit 1. August 1914, läuft bis ans Ende dieser Jahrzehnte die Zeit des Endes. Und dann die Zeit der Nationen hat mal aufgehört, als Jerusalem in den Besitz Israels kam. So. Das sind nun biblische Zeitordnungen und Zeitpunktangaben, die erst heute von Gott geoffenbart werden. Warum? Weil er die Dinge hat niederschreiben lassen, schriftlich festlegen lassen durch die Propheten, ihnen gesagt hat, was ich euch übergeben habe, was ihr da bedient habt, ist nicht für euch bestimmt, sondern alles wird geschehen am Ende der Tage. Und da wir da leben, und dann, hat Gott gesagt, dann werden die Schriften, die ich bis ans Ende dieses Zeitalters habe verschließen und versiegeln lassen, was das Verständnis der Dinge betrifft, dann öffne ich den Verständnis, weil die Zeit und Stunde herangekommen ist, wo das bitter nötig geworden ist. Und tatsächlich, wer ausharrt bis ans Ende, dieser wird gerettet werden. Das gilt jetzt in Israel dann ganz genau. Und dieses Evangelium des Reiches. Achtung, welches Evangelium? Also bitte nicht mehr der Gnade, ne? Da sind wir schon nicht mehr da. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen, aber nur noch zu einem Zeugnis, ne? Dass alle ohne Entschuldigung seien. Ne? Na, wenn wir noch mal etwas gehört hätten, ohne Entschuldigung sind, zu einem Zeugnis, und dann ist das Ende gekommen. So. Also was kommt auch noch jetzt? Eine Verkündigung des Evangeliums des Reiches. Wir haben ja Unterschiede kennengelernt. Ich nenne gerade noch einen gewaltigen Unterschied. Evangelium des Reiches ist Israel als Nation im Mittelpunkt, in Jerusalem. Mit ihren Verheißungen. Auf sie gemünzt, gezielt. Da heißt eine Bestimmung genau das Gegenteil von uns. Israel, wieder hervorgerufen, aus allen Nationen gesammelt, habe ich zu einem modernen, heißt zu einem neuen, modernen, doppelschneidigen Dreschlitten gemacht. Wodurch es alle Nationen ringsum vernichten wird, die Israel vernichten wollen. Was heißt das? Für uns gilt, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern ja, wieder diese Geistmächte, alle. Eine ganze Kategorien, nicht, wo ein Hoher über den anderen wacht und Hoher über allen anderen, ja, und einer ja, ist eifersüchtig auf den anderen, jeder will der Erste sein von ihnen, und die armen Menschen da unten müssen die entsprechenden Früchte dann essen. Nun, diese gewaltigen Dinge, das Evangelium des Reiches, für Israel gilt nun, ihr Kampf ist vorläufig nach Gottes Ordnung wieder Fleisch und Blut als Staat. Ist das etwas anders als bei uns? Ja, maximal, bitte. Ganz klar. Wir haben ja den zweiten Punkt so genau beachten dürfen. Ist die Finanzordnung genau die gleiche nach dem Evangelium des Reiches oder bei uns? Ne? Haben wir ja gesehen. Ne? Den Reichen in diesem Zeitalter gebieten. Ne? Und doch gilt, zweiter Rock abtreten, kein Geldbeutel bei sich und alles abliefern bis zum letzten Heller und Pfennig und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und so weiter. Und dann ist das Ende gekommen. Und jetzt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte, wer es liest, beachte es. Wann geschieht das, dass ein Gräuel der Verwüstung am heiligen Orte stehen wird, wo er nicht zuletzt stehen dürfte? Wann ist das vorhanden? Am Ende dieses Zeitalters. Hat er eben gesagt, dann ist das Ende gekommen. Wenn ihr nun am Ende dieses Zeitalters den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel der Prophet geredet hat, ne? Wer das liest, beachte es. Was nämlich? Jetzt kommt für uns maximale wichtige Aussage, der beachte, dass ich Jesus die danielschen Prophezeiungen in ihrer Vollerfüllung zeitlich wohin versetze oder wohin gehören die? Die gehören in ihrer Vollerfüllung ans Ende dieses Zeitalters. Und nicht, wie wir belehrt werden, die danielschen Prophezeiungen 500 Jahre vor Christus ungefähr, die haben sich nach Alexander dem Großen so buchstäblich erfüllt, nicht wahr? Also, da ist fertig, aus, da gibt es nichts mehr. Was Daniel ausgesprochen hat, da gibt es heute, ist alles längst gehört, das schon gar vor Christus der Vergangenheit an. Nein. Salomo sagt das, was war, bei Nebukadnezar, und bei Alexander dem Großen. Und was dort geschah, ist das, was geschehen wird, wann? Am Ende der Tage. Global, universal. So. Jetzt haben wir Matthäus 24, soweit beachtet, es ist 11.15 Uhr, noch einige Zusammenhänge. Die gleichen Dinge lesen wir ja in Markus 13 und Vers 28 an und Lukas 29. Und aus Lukas 21 zitiere ich nur ein wichtiges Wort, da sagt Jesus noch zusätzlich, das sind Tage der Rache, die Gerichte, die jetzt kommen, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Das heißt also, bis heute ist noch nichts, was geschrieben steht, voll erfüllt. Alles Bisherige, es ist erfüllt, was geschrieben steht, waren nur Vorerfüllungen. Denn Gott arbeitet mit einer ersten Vorerfüllung, da erfüllen sich nur wenige Stücke der gesamten Prophetie. Eine zweite Vorerfüllung, die ist schon gewaltiger. Und erst die dritte ist das Maximale, wo dann die biblischen Aussagen nicht mehr an das heranreichen, um was es dann wirklich geht. Vollerfüllung. Und jetzt das Wichtige, das Zentrale finden wir in in Lukas 21. Wir sind also gleich weit dort in Vers 7. Lehrer, wann wird denn dieses sein? Und was ist das Zeichen, wann dieses geschehen soll? Und so weiter. Und jetzt nur noch die letzten Worte. Vers 24 Mitte. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen. Achtung, das sind heute, seit vorletztem Jahr, gewaltige Zeigerstellungen an Sonne, Mond und Sternen, astronomischer Feststellung. Vorletztes Jahr und letztes Jahr und dieses Jahr, die dreifache große Konjunktion Jupiter-Saturn, ausgerechnet, letzten Mittwoch, drittes Mal große Konjunktion der beiden größten Planeten, Jupiter, Saturn, an dem Tage die Hochzeit des englischen Paares war. Ich darf da nicht stehen bleiben. Und übernächstes Jahr, 1982, die sogenannte Planetenparade, so. Sind gewaltige Zeigerstellungen, da gibt es kein Hokuspokus, Fata Morgana da am Himmel, große Zeichen an Sonne, Mond und Sterne, sondern nur besondere Zeigerstellungen. Bitte. Wenn auf meiner Uhr alle Zeiger da am gleichen Ort 12 stehen, ist das ein bestimmter Zeitpunkt. Dann ist das entweder Mittag, hoher Mittag oder Mitternacht. Ne? Wir stehen kurz vor Mitternacht heute. Große Zeichen an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde haben diese Zeigerstellungen dann auf der Erde eine irgendwelche Auswirkung? Ne? Wenn es gleich heißt, und auf der Erde. Ne? Bitte? Die Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, das heißt aufgewühlte Nationen, indem die Menschen verschmachten, ja vor was denn? Vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen erst. Wie kann man verschmachten vor Dingen, die noch gar nicht laufen? Na bitte, wenn es da oben zu wackeln beginnt,
Wie ist dann auf der Erde? Da sind wir immer noch ganz sicher, ne? Bitte.
Denn wie fährt Jesus weiter? Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.
Aha.
Das reicht dann gerade noch, das hat dann gerade noch gefehlt, nicht? Zur Ratlosigkeit unter den Nationen. Und diese Zeigerstellungen am Chronometer Gottes stimmen heute genau mit dem überein, was wir hier lesen dürfen. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, soweit ist heute, anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und jetzt endlich, jetzt könnt ihr auch sagen, Bruder Mohl, jetzt kommst endlich mit der Sache. Nicht wahr? Ja. Ach ja, der Herr Jesus, wir haben ja ein Zeichen gefordert, gewünscht. Wenigstens das Zeichen für das Ende dieser Zeitalter, ne? Und so weiter. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, sehet den Feigenbaum. Also jetzt wissen wir was, wohin haben wir zu blicken? Mal nach dem Mittleren Osten, nach Jerusalem, und noch ist kein Volk Israel da, die 12 Stämme sind noch nicht da, aber 90-95% aller Bürger in Israel sind Juden. Also die 12 Stämme müssen erst noch zurückgerufen werden. Und zwar erst dann, wenn Gott dafür gesorgt hat, dass die Grenzen Israels bis in Euphrat gehen, leider ohne Krieg nicht möglich, und die Steppen und Wüstengebiete von Israel bis an den Euphrat umgeschalten sind auf Fruchtgefilde. Und dann ruft er alle zurück. Dann ist genügend Wohnraum und genügend Nahrung da. Und dann kommt ein wunderbares Jahre dauerndes Herrlichkeitsreich auf den gegenwärtigen Staat Israel, Angeld für die Zustände vom tausendjährigen Reich. Und jetzt seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, bitte, die schlagen aber auch noch so aus, nicht? Mit Feuer und Schwert. Nicht? So. Und der Feigenbaum, das ist Juda, der jetzige Staat. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es sehet, bitte, sehet, nicht glaubt, das Gegenteil von Glauben, sehet, weltgeschichtlich geschehen sehet. Feigenbaum hat nur wieder Blätter jetzt, nicht? Lesen wir. Sagt Jesus an anderer Stelle, wenn er nur wieder Blätter hat und da steht, das Gegenteil von verdorrt und umgehauen, wieder da steht, Staat Israel, Juda in der Hauptsache, nur wieder Blätter, noch keine Früchte, bitte. Und der Knabe, der geboren worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, der Staat Israel, der ist als vollständiger Knabe geboren worden, aber hat keinen Odem noch. Der Geist fehlt noch, ne? Bildlich gesprochen. Entschuldigt, wenn ich jetzt schon sage, wir werden es noch verstehen lernen, erst nach einem dritten Wehenanfall bekommt der Knabe noch den Odem. So. Und dann erst wird erst alles möglich, ein wunderbares Friedensreich auf unserer Erde um Israels Willen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Und jetzt, so indem ihr das Geschehen seht, wisset ihr, dass der Sommer unten das Reich Gottes nahe ist? So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, im Feigenbaum und auch nur Blätter, so erkennet, dass das Reich Gottes nahe ist. Also unter Sommer, versteht Gott, das Wort Gottes, Reich Gottes, das tausendjährige Reich, nahe ist. Und jetzt fährt Jesus weiter. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, was für eine, die am Ende der Tage diesen Feigenbaum repräsentiert. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist, was alles, bis und mit meiner Wiederkunft die große Macht und Herrlichkeit. Ich darf jetzt nur abschließend noch sagen, eine Generation nach dem Neuen Testament dauert rund nicht ganz 50 Jahre. 48 plus 50, 98, also wir wissen schon, ums Jahr 2000 ist die Schwelle gekommen zum Übergang zu den Zuständen des Reiches, des Friedensreiches Gottes auf Erden. Und, das darf ich nicht verschweigen, weil es sich hier um einen von mir persönlich gekannten Zürcher Theologieprofessor handelt, der nicht mehr lebt. Da habe ich schriftlich von ihm, aus einer Predigt. Ne? Hier haben wir, in Lukas 21, den klaren Beweis, dass der Herr Jesus sich halt auch prompt geirrt hat. Ne? Er hat auch gemeint, zu seiner Zeit, in seiner Generation, ja, werde das alles noch geschehen, komme er wieder in großer Macht und Herrlichkeit. Und führt das dann genau aus, also bitte, da gibt es kein Wenn und Aber, Jesus hat sich prompt geirrt, wie die Apostel auch, also so und so. Ja. Also bis in unsere Tage. Ja. Wer hat sich geirrt? Der Herr Jesus oder der Herr Professor? Ne? Der Herr Theologe, also Wort Gottes Kenner, ne, oder Verkündiger, ne, hat eben zu wenig genau hingesehen. Ne. Nicht darauf geachtet, dass Jesus im Geiste auf die Frage der Jünger hin ans Ende dieses Zeitalters versetzt worden ist. Und erst nachdem er gesagt hat, dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen und sagt, zählt jetzt den Feigenbaum, wann? Am Ende dieses Zeitalters. Und diese Generation am Ende dieses Zeitalters, da in Israel, die wird nicht vergehen. Ah, für heute früh Feigenbaum. Ah nein, noch eine Tatsache. Das ist so kostbar. Ja, Frage Juden, wie sind die zu beurteilen? Wo habe ich das? Ja, Jeremia 24, Vers 1 bis weiß wie weit. Kann ich gerade noch aussprechen? Was siehst du, Menschensohn? Ich sehe am Eingang des Tempels zwei Körbe voll Feigen. So. In einem Korbe sind sehr gute Feigen. Im anderen Korbe sind schlechte Feigen, ungenießbare Feigen. Was ist das? Nicht. Gott gibt die Antwort. In den einen Korbe mit sehr guten Feigen, das ist die eine Sorte von Juden. Und im anderen Korbe sind auch Feigen, aber ungenießbare Feigen, das ist die andere Sorte von Juden. Hat der Prophet richtig gesehen oder Gott richtig gedeutet? So ist es. Entweder ist ein Jude ein prächtiger Mensch, ne? Oder ein ungenießbarer Typ. Ne? Das dürfen wir aber um der ungenießbaren Willen nicht die anderen auch gleich in den gleichen Korb werfen, nicht wahr? Das wäre ja schlimm. Aber das ist die Situation. Und jetzt die Tatsache. Feigenbaum, wir wissen es, nur Juden und der Feigenbaum hat noch keine Frucht, nur Blätter. Die Formen sind da, Religionsformen, Militärformen, Sprachformen, alles was ein Feigenbaum, das Blatt kennt man ja auch von Ferne, nicht beim Feigenbaum, nicht? Das ist alles da, aber die Frucht fehlt. Das genügt aber dem Herrn Jesus für uns zu orientieren, wenn er nur schon wieder Blätter hat, dann wisst ihr, wie weit es ist. Nicht? Dass nur noch diese Generation leben wird, und dann ist alles schon erfüllt. Bis und mit der Wiederkunft unseres Herrn in großer Macht und Herrlichkeit. Soweit.